Willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe am Donnerstag. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Unser Thema heute: Flüchtlinge begrüßen, Ängste abbauen, neue Nachbarn willkommen heißen. Täglich strömen tausende Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten über die Grenzen Europas. Seit Anfang des Jahres haben 137.000 Menschen das Mittelmeer überquert und in Europa Zuflucht gesucht. Wer hat nicht die tragischen Bilder vor Augen von Ankömmlingen auf der italienischen Insel Lampedusa oder von den großen Flüchtlingslagern, zum Beispiel in Dadaab im Norden Kenias oder in Jordanien, Libanon und Syrien? Mehr als 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Nirgends sind sie richtig willkommen, werden geduldet. Sie sind junge und alte, die entweder vertrieben wurden, ja, oder aus ihrer Heimat weggehen mussten. Gemeinsam haben sie, dass sie nicht freiwillig gegangen sind, sondern aus der Not heraus. Kaum jemand verlässt freiwillig seine Heimat, seine vertraute Umgebung. Die Länder Europas ringen um Lösungen für diese übergroße Flüchtlingsflut. Einem Teil wird gewährt, dabei nach Deutschland zu kommen. Es ist genau festgelegt, welches Bundesland, welcher Landkreis, welche Kommune wie viele Asylbewerber aufnimmt. Ja, und die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung sind zusammen mit uns Bürgern gefordert, sich der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu stellen und eine menschenwürdige Aufnahme und Versorgung der Neuankömmlinge zu ermöglichen. Und das bedarf einer guten Planung und Vorbereitung. Denn, das wissen wir selber aus eigener Erfahrung, ist etwas gut durchdacht und gut durchgesprochen, dann fühlt man sich sicher und man weiß, was zu tun ist. Und Sicherheit, gerade in Bezug auf die Neuankömmlinge, auf die Migranten, auf die Flüchtlinge, ja, die Sicherheit, die brauchen wir Bürger der aufnehmenden Gemeinden, genauso wie die Menschen, die zu uns kommen. Flüchtlinge begrüßen, Ängste abbauen, neue Nachbarn willkommen heißen. So haben wir unsere heutige Lebenshilfesendung überschrieben. Meine Gäste kümmern sich um die Neuankömmlinge in ihrer Stadt im baden-württembergischen Ravensburg. Als Kommune mit hervorragenden Leistungen bei der Willkommensarbeit von Migranten hat das Bundeswirtschaftsministerium die Stadt Ravensburg bezeichnet. Auf Einladung des Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel hat mein heutiger Gast Stefan Goller-Martin das Konzept der Stadt Ravensburg vorstellen dürfen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich den Leiter des Amtes für Soziales und Familie der Stadt Ravensburg. Herzlich willkommen, Stefan Goller-Martin. Hallo.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Goller-Martin, was macht die Integrationsarbeit der Stadt Ravensburg denn so besonders, dass Sie nach Berlin eingeladen wurden?
Ja, das hat uns sehr gefreut, dass ich als Vertreter der Stadt Ravensburg nach Berlin durfte, als Repräsentant der Politik, der Verwaltung und der Bürgerschaft, die seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, Integrationsarbeit leisten, die schon immer Beziehungsangebote an die neu nach Ravensburg kommenden Menschen gemacht hat und die so auf einer guten Basis Begegnung im Alltag angeboten hat. Und ich glaube, das Besondere ist das Einfache unserer Begrüßungsarbeit, dass wir in täglichen Kontakt zueinander treten und versuchen hierbei, die Ängste nicht zuzulassen, die jeder hat, wenn er Fremden begegnet.
Und Sie haben wirklich viel Gedankengut auch einfließen lassen. Sie haben tragbare Konzepte ausgearbeitet, die im gesamten deutschsprachigen Raum Schule machen, und mitgearbeitet an dem Konzept hat unter anderem auch einer unserer Gäste, nämlich Frau Gülçin Bayraktar vom türkischen Akademikerverein in Ravensburg, kurz genannt TAVIA. Und sie hat die besonderen Materialien für Migranten wie die Willkommenskärtchen und ein Zeigewörterbuch inhaltlich entwickelt. Und Frau Bayraktar, Sie bieten auch einen Kurs an, der heißt Toleranzpass in Grundschulen. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich.
Ja, dieser Kurs Toleranzpass an Grundschulen, was machen Sie da?
Also der Toleranzpass ist an eben Kinder gerichtet, die in der dritten Klasse sind. Und in diesem Kurs befassen wir uns mit Themen wie Toleranz, Kultur. Das sind sehr schwierige Begriffe, die kann man nicht fassen und es ist auch sehr schwierig, diese Begriffe einfach so zu erklären. Deshalb haben wir auch aktive Übungen. Zugleich möchten wir auch, dass die Kinder auf andere Kulturen sensibilisiert werden und auch Empathie entwickeln. Das ist ganz wichtig.
Und dieser Kurs richtet sich an Kinder, die in Deutschland geboren wurden oder auch schon an Kindern mit Migrationshintergrund, so wie Sie. Sie sind ja auch ein Kind mit Migrationshintergrund oder eine Frau, also kein genau. Kind mehr, aber genau. Ja.
Ja, also es richtet sich dann an die ganze Klasse, ob es jetzt wirklich Deutschstämmige sind oder Kinder mit Migrationshintergrund, weil wir möchten, dass sich alle damit beschäftigen, mit dem Thema.
Mhm. Ja. Genau. Und gleich werde ich mich mit Ihnen ganz ausführlich unterhalten über die Materialien für die Migranten, nämlich diese Willkommenskärtchen und das Zeigewörterbuch. Aber was wäre denn Willkommensarbeit ohne die vielen freiwilligen Helfern, den Freiwilligen aus der Nachbarschaft, den Vereinen und Verbänden und aus den christlichen Gemeinden, die ihre wertvolle Zeit den Flüchtlingen, den neuen Nachbarn schenken? Und eine Vertreterin von diesem Kreis an Freiwilligen, das ist die Frau Margret Eger vom Helfer- und Freundeskreis Asyl Oberzell. Oberzell, das ist ein Ortsteil, wiederum in der Ortschaft Thaldorf, die zu Ravensburg gehört. Also auch an Sie ein herzliches Willkommen, Frau Eger. Hallo.
Grüß Gott, Frau Böhler. Freue mich.
Ja, grüß Gott. Gut. Herr Goller-Martin. Jetzt erstmal möchte ich mich mit Ihnen unterhalten über die äußeren Gegebenheiten, nämlich über die Aufgaben erstmal einer Kommune, wie sie die Bürgerinnen und Bürger auf die neuen Ankömmlinge vorbereiten. Weil das wissen wir auch aus der Presse, dass nicht jede Kommune, dass nicht jeder Mensch den Neuankömmlingen mit Freude gegenübersteht und auch aufgeschlossen gegenübersteht. Da gibt es viele Ja-Abers. Und auch dazu möchte unsere heutige Sendung auch beitragen, nämlich wir wollen über die Befürchtungen und Ängste sprechen. Aber vielleicht erstmal zunächst, wer kommt denn jetzt zu uns in die Gemeinden, in die Kommunen und in eben die Unterkünfte, die die jeweilige Kommune zur Verfügung steht, egal ob das jetzt Massenunterkünfte mit einzelnen Zimmern oder Wohnungen sind?
Ja, es kommen Menschen zu uns, die oft Monate oder jahrelange Fluchterfahrung haben, die entwurzelt sind, die ihre Heimat verloren haben und die in den letzten Monaten keine Tagesstrukturierung mehr kennengelernt haben, das verloren haben, in den Tag hineingelebt haben und nicht gewusst haben, was ihnen der Tag oder der Abend bringt und wie es am nächsten Tag weitergehen soll, die oft keine gesicherte Versorgung hatten und die von dem her sehr aufgewühlt sind und die zu uns kommen, ohne Deutschland im Detail zu kennen, nicht zu wissen, wie wir leben und die von dem her Fremde sind, die Ängste haben. Und ich glaube, das ist unsere erste Aufgabe in der Vorbereitung der Nachbarschaft, zu sagen, dass nicht nur wir Ängste haben, die Fremden begegnen, die zu uns kommen, sondern auch, dass auch die Fremden Angst davor haben, sich hier nicht zurechtzufinden und eine neue Sicherheit zu bekommen, die sie suchen, die sie in ihrem Recht auf Asyl wahrnehmen.
Und um Ängste abbauen zu können, dazu braucht man, dass einem Menschen offen gegenübertreten. Und dass man das Gefühl hat, man ist wirklich auch erstmal legal da. Und das hat man ja auch häufig, dass man denkt, ja, die haben sich jetzt irgendwie zu uns gemogelt. Wie kommt es, wie kommen die Menschen zu uns in unsere Gemeinden? Was sind sie vorher an Amtlichem auch, haben sie durchlaufen, Herr Goller-Martin?
Ja, also die Menschen, wenn sie in unsere Nachbarschaft kommen, haben durchlaufen in Baden-Württemberg die Zeit von 6 bis 8 Wochen in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung. Nach dem Übertritt nach Deutschland werden die Menschen in eine sogenannte LEA, Landeserstaufnahmeeinrichtung, aufgenommen. Dort werden sie versorgt, werden mit grundlegenden Dingen wie Kleidung ausgestattet. Es werden die Asylanträge aufgenommen. Es finden die medizinischen Checks, die Untersuchungen statt, dass keine Krankheiten vorhanden sind, die ansteckungsgefährdend sind für andere Menschen. Und nach dieser ersten Ruhephase, Orientierung in Deutschland, werden die Menschen in die Bundesländer bzw. in Baden-Württemberg auf die Landkreise verteilt, in sogenannte Gemeinschaftsunterkünfte, wo sie während ihres Asylverfahrens bleiben. Und ab diesem Zeitpunkt, da Landkreise keine eigenen Gebiete haben, sondern Städte und Gemeinden die Landkreise bilden, sind sie unsere Nachbarn und sind Bürger der Stadt Ravensburg geworden, die einen Rechtsanspruch haben auf Überprüfung ihres Asylbegehrens. Und das heißt, wir leben mit ihnen während dieser Zeit, die meistens zwischen 9 und 24 Monaten beträgt, zusammen, begegnen uns im Alltag. Sie gehen einkaufen in unsere Läden, sie nutzen Sportangebote, Freizeitangebote, sie wollen arbeiten und überall dort findet Begegnung statt. Und hierüber wollen wir aufklären, über die Rahmenbedingungen, über die Ängste und über die Möglichkeiten, die wir in diesen neuen Nachbarn haben.
Und wenn wir über diese neuen Nachbarn reden, über diese neuen Bürger, wie Sie sagen, dann sind es auch Menschen, wo man davon ausgehen kann, dass sie erst mal für ein paar Jahre neue Wurzeln bilden bei uns und da bleiben. Dass es also keine Menschen sind, wo Asylanträge noch schweben, die vielleicht dann innerhalb von den nächsten 12 oder 24 Monaten wieder Deutschland oder auch dann den Ort Ravensburg zum Beispiel verlassen.
Ja, das wissen wir oft nicht, wenn sie zu uns kommen. Wir haben ja die Situation, dass manche aus Drittstaaten eingereist sind. Mhm. Wird das bekannt, dann sind sie aufgefordert, in die anderen Staaten zurückzukehren. Diejenigen, die rechtmäßig in Deutschland sind und die das Asylverfahren durchlaufen, werden voraussichtlich, da die meisten zumindest in unserer Region aus Bürgerkriegsregionen stammen, während dieser Zeit bei uns bleiben. Also wenn Sie heute das Herkunftsland Syrien nehmen, wir alle hoffen, dass der Bürgerkrieg in absehbarer Zeit beendet ist. Doch wir gehen nicht davon aus, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren der Fall
sein wird. Also Sie gehen eher davon aus, wenn Sie sagen, das sind unsere neuen Bürger, dass sie ein paar Jahre bleiben.
Also eine mittelfristige Perspektive sicherlich hier bei uns haben und in dieser Zeit Ausbildung oder Arbeit aufnehmen wollen.
Mm, ja. Was sind denn so die häufigsten Gründe für die Flucht? Was hören Sie da?
Also was wir hören, ist natürlich eine Verfolgung, ist eine Bürgerkriegssituation, sind Auseinandersetzungen, die wir uns, ich glaube, in Deutschland oder auch in großen Teilen von Europa in dieser Form gar nicht mehr vorstellen können, wo Menschen täglich um ihr Leben fürchten müssen, wo sie Familienangehörige, Eltern oder Kinder oder Partner verloren haben und einfach keine Sicherheit erleben, keine funktionierenden Staatsapparate erleben oder auch Staaten erleben, die übergriffig sind, die Minderheiten unterdrücken und die keine sichere Zukunft bieten können und deshalb auf der Suche nach dieser Sicherheit sind, die wir alle in Europa erleben und die diese Menschen ebenfalls haben möchten.
Also man kann sagen, es sind auf jeden Fall Menschen, die schutzbedürftig sind. Es ist eine schutzbedürftige Gruppe von Menschen.
Ja, und die vor Gewalt und Verfolgung fliehen. Und die Strapazen auf sich nehmen mit der Reise über das Mittelmeer, die Sie vorher benannt hatten, die lebensgefährdend ist, was die Menschen wissen und trotzdem nehmen Sie das auf sich, um diesen kleinen Funken nach Sicherheit, nach Geborgenheit irgendwo wieder als Mensch erleben zu können.
Und sehen Sie es dann auch als Aufgabe, dann die Flüchtlinge, die Neuankömmlinge sozusagen auch vor Anfeindungen auch zu schützen aus der Bürgerschaft?
Ja, also das ist sicherlich auch eine Aufgabe, denn alle Menschen, die sich in Gemeinschaftsunterkünften oder dann auch in der sogenannten Anschlussunterbringung in der kommunalen Verantwortung befinden, haben einen grundgesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf Asyl, auf Prüfung ihres Asylbegehrens. Und ich glaube, für diesen Zeitraum sind wir verpflichtet, ihnen Sicherheit und Schutz anzubieten, denn sie sind im Regelfall alleine. Sie haben keine Familie. Die meisten stammen aus großfamiliären Systemen. Das ist die gewohnte Herkunftskultur. Hier sind die Menschen alleine. Hier haben sie keine tragfähigen, belastbaren Beziehungen. Und die wollen wir anbieten und sie unterstützen. Und ich denke, das sind auch Beziehungen und Bekanntschaften, die gegebenenfalls aufgebaut werden, um sie weiter zu pflegen, wenn die Menschen vielleicht irgendwann in das Land ihrer Heimat zurückkehren können, wenn der Bürgerkrieg beendet worden ist. Und dann auch dort wieder in Beziehung miteinander zu stehen, Kontakte zu pflegen, sich auszutauschen und zu unterstützen.
Wir haben Sie eingeladen als Sozialamtsleiter der Stadt Ravensburg, Leiter des Amtes für Soziales und Familie. Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor ich jetzt gleich mit Frau Gülçin Bayraktar und auch mit Frau Eger noch spreche, das ist, Was umfasst alles die Arbeit, die soziale Arbeit im Bereich Asyl, so heißt es ganz offiziell, damit wir mal so eine Ahnung bekommen, wie Sie überhaupt, ich habe ja eben in der Anmoderation gesagt schon, dass es einfach schon gut durchdachte Konzepte sind, zu denen Menschen aus den verschiedensten Bereichen, auch Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, hinzugezogen werden oder auch Fachleute wie die Frau Bayraktar, die zum türkischen Akademikerverein in Ravensburg gehört. Vielleicht, dass wir da noch mal erstmal drüber sprechen.
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, sind die verschiedenen Inhalte der Arbeit zu betrachten. Wir brauchen Flüchtlingssozialarbeit. Das ist eine Leistung, die zur Verfügung gestellt wird über den Landkreis, über Sozialarbeiter. Da geht es vor allem um individuelle Beratung, um Aufklärung von Traumata und Vermittlung von entsprechenden Hilfen, wenn hier Menschen in sehr schwierigen Situationen sind, die auch zu psychischen Belastungen führen, wenn Alltagsorientierung individuell gegeben werden muss. Und das Ganze muss flankiert werden natürlich von der Verwaltung der Unterkünfte, von der Leistungsgewährung. Asylbewerber haben Anspruch auf eine reduzierte Leistung der Sozialhilfe von ca. 320 Euro im Monat, von der sie monatlich leben müssen. Da gilt es, die Auszahlungen zu organisieren, Konten einzurichten, aber auch andere Verpflichtungen oder Asylbewerber vor Verpflichtungen zu schützen, dass sie beispielsweise keine Mobilfunkverträge eingehen, wo dann hinterher schon 50 Euro, quasi ein Sechstel des monatlichen verfügbaren Geldrahmens, verbraucht sind, sondern sie müssen ja auch noch leben, sie müssen sich versorgen und ernähren. Es geht Beratung in asylrechtlichen Fragen, Verfahrensfragen anzubieten über Rechtsanwälte oder sehr qualifizierte Ehrenamtliche. Aber es gilt auch, den Alltag zu organisieren, denn ich glaube, jeder braucht Unterstützung, wenn man gefragt wird, wo kann ich Reis offen kaufen? Das sind so Alltagshilfen, die dann wieder Ehrenamtliche als Frage nachgehen und schauen, wo entsprechende Angebote zur Verfügung stehen. Es geht aber auch darum, unsere Werte und Normen zu erklären. Wie leben wir zusammen? Was bedeutet das bei uns, auf einen Sportplatz zu gehen und Sport zu treiben, weil Sportvereine im Herkunftsland oft gar nicht bekannt sind? Unser System der Mülltrennung zu erklären, damit wir dort auch eine Entsorgung realisieren können. Es sind Fragen des Zugangs zu Kindergarten, Schule, Beruf, ob die Ausbildung der Flüchtlinge anerkannt wird, die sie in ihrem Herkunftsland erfahren haben, wie sie Arbeit aufnehmen können, in Abstimmung mit dem Ausländeramt und der Agentur für Arbeit. Aber auch insgesamt, wenn ich über lange Zeit auf Flucht war, wie schaffe ich es wieder, meinen Tag zu strukturieren, morgens aufzustehen, regelmäßig Mahlzeiten einzunehmen und abends ins Bett zu gehen und am nächsten Tag wieder wirklich um 7 oder um 8 aufzustehen und den Alltag zu durchlaufen. Und das Ganze in beengten Wohnverhältnissen, wo oft die Menschen nicht in Einzelzimmern, sondern in Wohngemeinschaften oder in Mehrbettzimmern wohnen, mit Gemeinschaftsräumen, wo doch auch eine räumliche Enge vorhanden ist, die durchaus auch zu Belastungen untereinander führt. Denn die Flüchtlinge sind für uns alle fremd, aber sie sind sich auch untereinander fremd und kennen sich oft auch in ihrer Herkunftskultur nicht, sodass es auch dort wieder gilt, darauf zu achten. Und wir als Stadt wollen das mit sozialer Arbeit begleiten, aber auch in einer Unterstützung und Schulung von Ehrenamtlichen, die auf diese Herausforderungen vorbereitet und dann auch begleitet werden müssen. Und ich glaube, dieses zu erkennen und dieses aktiv zu besetzen, ist so ein Aspekt unserer Integrationsarbeit in Ravensburg. Das war es bei der Aufnahme von Gastarbeitern, das war es bei der Zuwanderung von Fachkräften, das sollte es auch heute sein bei der Zuwanderung von Flüchtlingen, die ihr Begehren auf Asyl bei uns vorbringen.
Und dazu gibt es einen Wegweiser auch für ehrenamtlich Aktive in der Flüchtlingsarbeit, den auch der Verein Tavir mit ausgearbeitet hat. Darüber spreche ich jetzt gleich weiter mit Gülçin Bayraktar vom Türkischen Akademikerverein in Ravensburg. Bleiben Sie dran, liebe Zuhörer. Gleich geht's weiter mit meinem Gespräch in der Lebenshilfe hier. Flüchtlinge begrüßen, Ängste abbauen. Mit Stefan Goller-Martin, Gülçin Bayraktar und mit Margret Eger. Bis gleich. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute geht es uns darum, neue Nachbarn willkommen zu heißen. Es geht um die Flüchtlings- und Asylarbeit. Flüchtlinge begrüßen, Ängste abbauen, das ist unser Thema. Wir wollen eine Willkommenskultur greifbar machen heute mit dieser Sendung. Ich habe jetzt eben schon mit Stefan Goller-Martin gesprochen. Er ist Leiter des Amtes für Soziales und Familie der Stadt Ravensburg. Und wir haben schon gehört, was alles zu bedenken ist, wenn Neuankömmlinge in eine Gemeinde kommen. Und dann, als er das so erzählt hat, dachte ich mir, liebe Zuhörer, das ist so, als wenn ein neues Mitglied in die Familie kommt, das auch erstmal, sage ich mal, amtlich verankert werden muss bei uns in Deutschland. Ein Kind, was neu in eine Stadt kommt, es muss angemeldet werden. Man muss schauen, wo geht es in die Schule, was steht vielleicht auch an Kindergeld zu, Leistungen müssen beantragt werden, dem Kind muss beigebracht werden, wie man sich, sagen wir mal, bei uns in der jeweiligen Stadt, im jeweiligen Dorf begrüßt. Ich weiß noch, als ich einmal als Kind umgezogen bin vom Dorf in die Stadt, da habe ich jeden gegrüßt. Meiner Mutter war das peinlich und irgendwann hat sie gesagt, Sabine, hier grüßt man nicht jeden. Das sind Kleinigkeiten, die ihn aber verunsichern können, wenn man etwas falsch macht. Und um da Barrieren abzubauen, auch was den Umgang betrifft, dann bedarf es vieler Gespräche, vieler Treffen und auch einer guten Vorbereitung, dass die Neuankömmlinge einfach auch gut begrüßt werden in der neuen Umgebung. Und eine große Hürde, die dabei ja zu nehmen ist, das hat sich eben alles so ein bisschen leicht angehört, was der Herr Goller-Martin uns da erzählt hat. Leicht insofern, wenn alle Deutsch sprechen würden. Aber das tun ja diese Menschen nicht. Und eine der Hürden, die zu überwinden ist, ist erstmal die Sprache und natürlich die neue Kultur. Und jemand, dessen Eltern oder Großeltern auch über diese Hürde der Sprache und der neuen Kultur gehen musste, das sind die Eltern oder Frau Gülcan-Bayraktar, waren es Ihre Eltern oder Großeltern, die nach Deutschland kamen?
Eigentlich beide.
Also, beide?
Ja, ja.
Also kennen Sie das auch bestimmt noch aus Erzählungen Ihrer Eltern und Großeltern, wie Sie sich eingewöhnen mussten hier bei uns in Deutschland?
Natürlich. Und da gab es ganz viele Anfangsschwierigkeiten, eben weil man auch die Sprache nicht sprechen konnte.
Ja. Sie sind sozusagen Deutsche, türkischstämmige Deutsche. Man merkt es auch schon an Ihrer Sprache. Man hört keinerlei Akzent. Sie sind Betriebswirtschaftlerin, Schwerpunkt Marketing und Werbepsychologie. Und Sie haben etwas ausgearbeitet, also der Herr Goller-Martin oder das Amt von Herrn Goller-Martin, sagen wir es mal so, hat den türkischen Akademikerverein in Ravensburg mit ins Boot geholt, oder Sie haben gesagt, wir wollen mit in das Boot, und Sie haben ja den Kurs Toleranzpass entwickelt für Grundschulen, aber auch Materialien haben Sie entwickelt, nämlich Willkommenskärtchen und das Zeigebuch Point It for Refugees, das heißt frei übersetzt, zeige es den Flüchtlingen. Wie sind Sie da auf diese Idee überhaupt gekommen?
Ja, also es war ja so, dass wir ein Willkommenskonzept erstellen sollten im Auftrag der Stadt Ravensburg. Und die Schwierigkeit bestand natürlich darin, wie kann man Menschen willkommen heißen? Wir reden so oft von einer Willkommenskultur, und diese Willkommenskultur greifbar zu machen, das ist eigentlich die erste Schwierigkeit. Und wir haben in diesem Zusammenhang mehrere Säulen entwickelt. Also als erstes war der Gedanke, wenn Menschen hier ankommen, das kennt man auch selber aus dem Urlaub, man ist erstmal orientierungslos. Man kennt sich ja gar nicht aus. Was kann man also machen? Man könnte zum Beispiel, als erster Punkt, könnte man den Flüchtlingen einen Stadtplan aushändigen, und man könnte auf diesem Stadtplan auch Einkaufsmöglichkeiten aufzeigen. Also nicht nur diese großen Läden, sondern auch so kleine ausländische, afrikanische, türkische Läden, das, was die Flüchtlinge schon kennen, was ihnen schon vertraut ist. Und dann haben wir auch in diesem Zusammenhang einen Wegweiser entwickelt. Dieser Wegweiser richtet sich aber hauptsächlich an ehrenamtliche Aktive und beinhaltet viele Informationen und auch viele Tipps. Also da kann jeder, der mal mithelfen möchte, der sagt, okay, jetzt möchte ich einem Flüchtling helfen, mich mal auch engagieren, kann da reinschauen und sich informieren.
Also da sind wirklich, ich habe das Inhaltsverzeichnis, habe ich mir ausdrucken lassen. Vielleicht, das war erstmal die Überschriften. Einmal gibt es Hintergrundinformationen zu Asyl und zum Asylrecht. Dann einige Kapitel über soziale Belange der Flüchtlinge, die Wohnsituation, Infos über Arbeit und Ausbildung, Spracherwerb und dann noch einfach andere wichtige Tipps. Also das ist, und ich glaube, dieser Wegweiser ist zwar von der Stadt Ravensburg, aber den kann auch jeder in Gesamtdeutschland, glaube ich, gegen einen Unkostenbeitrag bei Ihnen anfordern.
Also bei den Wegweiser, den kann jeder auf unserer Homepage downloaden. Das ist auch
also herunterladen, genau, als eine Datei mit vielen Blättern, liebe Zuhörer.
Genau, genau, das stimmt. Und der kostet auch nichts. Es ist auch so, dass dieser Wegweiser schon in vielen Landkreisen übernommen wurde. Wie Sie schon gesagt haben, also wir haben hier bei unserem Wegweiser den Punkt Ravensburg. Die anderen Landkreise können den natürlich dann rausnehmen und dann ihre Stadt, ihren Landkreis einfügen. Also der eignet sich sehr gut, um ihn weiterzureichen.
Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass auch andere Städte und Kommunen auch solche Wegweiser zur Verfügung stellen.
Ja, also hier im Umkreis ist das schon passiert. Der Bodenseekreis hat das zum Beispiel jetzt schon weiterentwickelt, hat das angepasst und ist auch ganz gut geworden. Ja, das war jetzt zum Wegweiser. Wir haben natürlich, wie Sie schon angesprochen haben, die Willkommenskärtchen entwickelt. Es geht nun darum, Die Flüchtlinge kommen hier an. Sie sind total traumatisiert. Sie sind orientierungslos. Und man erwartet ja, dass sie auch gleich funktionieren müssen hier. Und auf der anderen Seite muss man aber auch ihre Situation verstehen. Und genau um diese Problematik ging es. Also es hört sich zwar sehr einfach an, aber es war wirklich sehr schwierig, erstmal zu sehen, wie ist unser Alltag? Wie funktioniert eigentlich unser Alltag? Und wir sind ja mittlerweile blind dafür geworden. Für uns ist ja alles selbstverständlich. Aber wir sind mit 47 Willkommenskärtchen sehr weit gekommen. Wir haben gesehen, vieles ist doch nicht so selbstverständlich. Und jedes Kärtchen beinhaltet ein Thema.
Ah, da stehen Themen drauf.
Mhm. Ja, genau.
Was sind das für Themen?
Es sind ganz unterschiedliche Themen. Wir haben ein Kärtchen, zum Beispiel die Begrüßung. Ganz einfach.
Man reicht sich doch die Hand. Das ist doch ganz normal, oder?
Das ist hier in Deutschland ganz normal. In anderen Kulturen ist das nicht ganz normal. Also wir haben auch in den Toleranzpasskursen haben wir auch eine Übung mit Begrüßungsritualen.
Also der Kurs mit den Kindern, mit den Grundschülern?
Ja, genau. Da mache ich das nämlich auch. Das zeige ich den Kindern auch gerne. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass man sich die Hand reicht. In anderen Kulturen reicht man sich nicht die Hände, da gibt man sich gar nicht die Hand. In einigen Kulturen ist es der Frau zum Beispiel verboten, die Hand zu reichen. Es gibt Kulturen, da reibt man sich nur die Nasen. Also es gibt unterschiedliche Begrüßungsrituale und das müssen Neuankömmlinge, Flüchtlinge auch erstmal lernen, dass das hier ganz normal ist, dass man auch der Frau die Hand reicht zum Beispiel. Mhm. Ja, dann haben wir noch andere Themen wie zum Beispiel Haustiere, auch ein wichtiges Thema, was für uns natürlich auch wieder selbstverständlich ist. Es ist ganz normal, dass man hier in Deutschland Haustiere hat und es ist auch verständlich, dass für uns ganz normal, dass es hier auch keine Straßenhunde gibt, sondern dass wir auch Tierheime hier haben. Und wenn es unserem Hund mal schlecht geht, dann ist es auch selbstverständlich, dass wir ihn zum Tierarzt bringen. Und in vielen Kulturen ist das auch etwas Fremdes, was Neues. Denn in vielen Kulturen werden Tiere nur als Nutztiere genutzt. Und in Deutschland sind das schon mittlerweile Familienangehörige.
Und in manchen Ländern wird auch sehr rau mit Hunden oder Katzen umgegangen, wird nach ihnen geworfen oder geschlagen, weil man sie nicht umherstreunen haben möchte. Genau. Und bei uns natürlich, gerade im ländlichen Bereich, auch bei mir in der Stadt, läuft dann schon mal die ein oder andere Nachbarskatze an der Haustür vorbei.
Ja. Und wie gesagt, daran muss man auch, an diesen Anblick müssen sich die Flüchtlinge erstmal gewöhnen, weil der Bezug zu Tieren allgemein dann fehlt in diesem Kontext. Wir haben natürlich auch andere Themenkarten, wie zum Beispiel, dass man auch beim Fahrradfahren Regeln beachten muss. Also die Verkehrsregeln gelten für alle. Man muss auch an einer roten Ampel, sollte natürlich jeder verantwortliche Bürger, stehen bleiben. Und bei Grün darf man dann weiterlaufen. Auch das ist zum Beispiel etwas, was sich ganz einfach anhört, aber auch nicht selbstverständlich ist.
Ich habe gerade ein, zwei dieser Kärtchen vorliegen und ich sehe, die Sprache ist aus Deutsch. Worte, die Sie für besonders wichtig halten, sind fett, also werden hervorgehoben. Dienen diese Willkommenskärtchen auch, können die dazu dienen, auch Deutsch zu lernen?
Ja, also es ist so, die natürlich schon Deutschkenntnisse haben, können sich das gern selber auch aneignen, aber die meisten kommen ja ohne Deutschkenntnisse an und dann ist es natürlich auch Aufgabe der Ehrenamtlichen, auch zum Beispiel in Deutschkursen, diese Themenkärtchen durchzugehen miteinander und es ist auch so gedacht, dass man auch näher, tiefer eingehen kann in die Thematik, also Wenn da zum Beispiel Verkehrsregeln ist, kann man das Thema ruhig auch ausweiten im Unterricht und das zusammen mit den Flüchtlingen dann durchgehen.
Was ich sehr interessant fand, war auch das Zeigebuch Point It for Refugees.
Ja.
Zeig's den Flüchtlingen. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen und welche Themen werden denn da aufgegriffen?
Also ursprünglich war...
Was ist auch der Unterschied zu den Willkommenskärtchen?
Ja, genau. Also ursprünglich war es so, wir hatten natürlich nicht so viel Zeit für dieses Konzept, für die Konzepterstellung. Es war ein einfaches Zeigebuch in Clipart-Format, also in Zeichentrick-Format. Es ging nämlich darum, dass eben viele Flüchtlinge ja ohne Deutschkenntnisse herkommen. Es handelt sich dabei um ein Buch, wo nur Bilder sind, also gar kein Text. Der Flüchtling dann aufzeigen kann, was er möchte oder worum es gerade geht. Aber auch wenn man zum Beispiel, wenn der Flüchtling unterwegs ist und sich mit jemandem unterhalten möchte, kann auch der hier Ansässige drauf zeigen und dann also eine Art Kommunikation mit dem Flüchtling führen. Und wie gesagt, am Anfang war das sehr einfach gestaltet. Wir haben aber dann die Möglichkeit bekommen, zusammen mit dem Dieter Graf Verlag zusammenzuarbeiten. Den kennen bestimmt schon viele. Und zwar hat der Herr Graf, der ursprünglich auch aus Ravensburg kommt, den Pointed Traveler's Language, also das war ursprünglich für Touristen entwickelt, hat er entworfen gehabt. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, auch mit der Stadt Ravensburg, mit Herrn Goller Martin.
Ah, also quasi, wenn ich doch mal sage, ich wage es, in ein Land zu reisen, wo ich die Sprache überhaupt nicht kann, wie nach China oder Russland, und ich möchte mich nicht unbedingt einer Reisegruppe anschließen, sondern auf eigene Faust, könnte ich diesen Reiseführer oder dieses Art Bilderwörterbuch nehmen und könnte dann darauf tippen, ich habe Bauchschmerzen, und dann ist ein Bild mit Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe dies, ich habe jenes.
Genau. Also da sind unterschiedliche Bereiche thematisiert. Da ist wirklich alles abgedeckt in diesen Pointits, sowohl für die Touristen als auch für die Flüchtlinge. Das haben wir nämlich dann zusammen ausgearbeitet und für Flüchtlinge zusammengestellt. Und also ob es jetzt nun die Unterkunft ist oder die Verpflegung, weil Verpflegung ist natürlich auch so eine Sache, unterschiedlichste Gemüsesorten, Obstsorten sind da abgebildet, aber auch Fleischsorten auch ganz wichtig. In einigen Ländern ist es nämlich wichtig, ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Tier handelt. Auch das ist deutlich abgebildet in den Zeigebildern.
Helfen dann die Willkommenskärtchen oder auch das Zeigebuch freiwilligen Helfern, also Menschen, die mit teilhaben wollen, aktiv an einer Willkommenskultur, dass sie sehen, was überhaupt Themen sein können, weil auf die Idee kommt man ja überhaupt nicht, wie zum Beispiel, dass manche in manchen ethnischen Gruppen nur Fleisch von bestimmten Tieren gegessen wird, also weiblich oder männlich auch.
Ja, ja. Also wir hätten das, muss ich ehrlich sagen, nie gedacht, dass es so eine Welle aufstößt.
Und an Interesse?
Ja, an Interesse. Wir haben nur noch E-Mail und E-Mail-Anfragen und Telefonate und Nachfragen nach den Willkommenskärtchen und den Pointeds. Es wird sehr gut angenommen und ja, es zeigt auch die Nachfrage und die Bestellungen und die werden auch sehr gut und mit Erfolg eingesetzt.
Ich denke mal, Herr Goller-Martin, das war auch mit ein Grund, dass Sie eingeladen wurden vom Bundeswirtschaftsministerium, unter anderem auch das Material, das Sie ausgearbeitet haben, oder?
Ja, also ich glaube, es war nochmal ganz wichtig für uns, wir wollten es gegenständlich machen, wir wollten es greifbar machen. Willkommenskultur ist eine Haltung, die Materialien sind Dinge, die ich jemand geben kann. Der Flüchtling, jeder Flüchtling, der nach Ravensburg kommt, bekommt von uns zur Begrüßung ein Pointed übergeben. Das heißt, er kann ab der nächsten Stunde zum Einkaufen gehen und kann
also
sich orientieren,
Zeigebuch.
Bevor er die Sprache lernt. Und mit den Willkommenskärtchen kann er sich schnell an Werten und Normen orientieren. Und ich glaube, das ist schon etwas Besonderes, was wir gemeinsam Ehrenamtliche, Tavö, Frau Bayraktar und wir als Stadt geleistet haben, dass wir es in Materialien umgesetzt haben, die einen Alltagsbezug haben und nicht das asylrechtliche Verfahren zum zentralen Gegenstand nehmen, sondern den Tagesablauf, die Orientierung im Alltag. Und das hilft vielen Ehrenamtlichen auch bei der Herausforderung, über was rede ich mit Flüchtlingen. Man will nicht immer nur über Flucht, Verfolgung, Gefahr und Ängste reden, man will Alltag organisieren helfen. Mhm. Und ich glaube, dazu bieten wir gute flankierende Materialien an. Und das war die Herausforderung, unsere Idee, die wir gemeinsam entwickelt haben Ende letzten Jahres. Und ich muss sagen, die wir sehr erfolgreich einsetzen, denn die Flüchtlinge nutzen es aktiv im Alltag und das ist die größte Anerkennung für uns.
Und was wäre die Arbeit mit Flüchtlingen, mit Neuankömmlingen ohne die vielen Helfer und Ehrenamtlichen? Frau Eger, Sie gehören zu solch einem ehrenamtlichen Kreis. Mit Ihnen unterhalte ich mich jetzt gleich. Aber an der Stelle möchte ich jetzt auch schon auch unsere Hörer einladen. Wenn Sie Fragen haben an meine drei Gäste oder auch Anmerkungen, Sie können uns gerne anrufen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Meine Kollegin hier in der Münchner Regie nimmt gerne Ihre Anrufe entgegen. Die Rufnummer, das wäre die Münchner Nummer 089 517 008 008. Jetzt freue ich mich, mit Ihnen sprechen zu können, Frau Eger. Sie sind eine Ehrenamtliche aus der Betreuungsarbeit und Sie sind auch Gemeinderätin und Sie haben mit anderen zusammen einen Freundeskreis aufgebaut. Seit circa 30 Jahren gibt es einen Missionsfreundeskreis. So haben Sie mir das erzählt, damals insbesondere für Menschen aus dem Südsudan. Nun hat sich Ihre Arbeit ausgeweitet, beziehungsweise Menschen, die zu uns kommen, kommen eigentlich aus allen Krisenregionen und Herden von dieser Welt zu uns nach Deutschland. Natürlich in die entsprechenden Regionen versucht man, Menschen etwa des gleichen Ursprungslandes oder der Region doch in die Orte zu bringen. Aber was mich so als allererstes mal interessieren würde, was hat Sie denn bewogen, überhaupt mitzumachen und überhaupt zum Helfer- und Freundeskreis dazuzugehen, Frau Eger?
Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man selber dazu beiträgt. Immer nicht sagt nur, Willkommenskultur ist wichtig und wir machen das, sondern wir brauchen eben auch Menschen, die aktiv hier sich beteiligen. Und das war mir von Anfang an wichtig. Wir haben im Ortschaftsrat bei uns überlegt, wie heißen wir diese Asylbewerber willkommen. Und da habe ich mich gleich von Anfang an angesprochen gefühlt. Das war mir einfach wichtig, dass man diesen Menschen eine Heimat bieten kann. Und das geht eben nur über Kontakte, über Beziehungen. Und deswegen haben wir auch gleich, als man das Projekt vorgestellt hat, dass bei uns in Oberzell Asylbewerber kommen, haben wir gleich bei der, also da hat man Besprechung gemacht. Man hat alle eingeladen, die sich dafür interessieren. Und bei dieser Besprechung hat man gleich dafür geworben, Listen ausgelegt, wer wäre bereit, hier in einem Freundeskreis mitzumachen. Also das war von unserer Gemeinde aus mit angelegt, dass man hier diesen Freundeskreis macht. Und das ist auch in der Stadt so. Und das ist das Gute eigentlich, dass man nicht erst wartet, bis sie da sind, sondern vorher schon überlegt, wie können wir diese Neuankömmlinge willkommen heißen.
Wie lange vorher haben Sie das gewusst?
Ja, das war nicht so lange. Also 4 Wochen vielleicht vorher, bis es dann wirklich losging. Man hat konnte auch nicht wissen, was tatsächlich von Menschen kommen. Das wusste man erst am Tag, wo sie da sind. Und man hat sich trotzdem dazu bereit erklärt und hat gesagt, und wir haben 50 Menschen aus Oberzell und aus der Ortschaft Thaldorf gefunden, die gesagt haben, wir wären bereit, hier mitzumachen. Also das war für uns auch ein ganz tolles Zeichen aus der Bevölkerung. Und zwar aus allen verschiedenen Gruppierungen. Also vom Sport, von der Musik oder auch ohne Vereinsangehörigkeit. Man hat mit Menschen jetzt plötzlich zu tun gehabt, die man vorher noch gar nicht so direkt in der Nachbarschaft vermutet hat. Also das war wirklich auch für unsere Ortschaft eine gute Entscheidung, dass wir hier einen Freundeskreis machen.
Und manchmal sagen ja Menschen, ach, ich würde ja gern was tun, aber ich kann ja nichts. Ich kann ja eigentlich jetzt gar nichts da groß beitragen. Was sagen Sie dazu?
Also in so einem Freundeskreis kann jeder das einbringen, was er möchte. Und uns war es auch wichtig, dass man nicht allein ist, sondern dass man dann auch, wenn man jetzt mal hingeht und Ängste noch hat und nicht weiß, wie kann ich da, dann nehme ich mir 2, 3, sage, wir gehen gemeinsam hin. Am Abend haben wir die Asylbewerber am Anfang sehr engmaschig betreut. Es war jeden Abend jemand da, wo für Gespräche offen war, wo Spiele war. Man kam mit den Nachbarn zusammen und hat gesagt, kommt ihr mal dazu. Dann hat man angefangen, Geburtstage zu feiern. Einfach so natürliches Heimat bieten für diese neuen Menschen.
Aber Frau Eger, diese Menschen kommen doch aus verschiedensten Ländern. Und gerade wenn man jenseits eines bestimmten Alters ist, spricht man doch nicht fließend zum Beispiel Englisch oder auch eine andere Sprache. Wie verständigen Sie sich da?
Ja, also das ist ja schon so, dass tatsächlich viele Englisch sprechen. Aber für die anderen gibt es die Möglichkeit, dass wir natürlich den Deutschunterricht anbieten. Also die können inzwischen schon ganz, die meisten einfache Sprache können sie inzwischen schon ganz gut. Die sind ein Dreivierteljahr jetzt schon bei uns. Und natürlich mit Hilfe dieser Zeigebücher. Also da kann man schon, wenn es um was geht, dann wirklich auch mit diesen Bildern, mit Händen und Füßen miteinander reden. Mhm. Es ist wichtig, dass sie merken, wir möchten ihnen helfen und sie sind willkommen.
Also sind Ihnen als Mitarbeiter, als Helfer auch Menschen willkommen, die sagen, ich spreche aber nur Deutsch und ich kann nicht mehr in meinem Alter eine andere Sprache lernen, aber ich bin Mensch guten Willens und ich weiß, dass ich jetzt in nächster Zeit, die nächsten Wochen und Monate, vielleicht sogar die nächsten 1, 2, 3 Jahre mich da engagieren möchte.
Aber sicher, also das ist ganz wichtig, denn wir sagen, diese Asylbewerber sollen ja auch Deutsch lernen. Und wenn Sie jetzt jemanden haben, der nur Deutsch spricht, dann sind Sie gezwungen, auch Deutsch zu lernen, zu sprechen und diese Wörter zu lernen. Also durch dieses, dass man dann immer wieder miteinander Kontakt hat, wird es auch gefestigt bei den Asylbewerbern, dass die jetzt Deutsch sprechen. Also wenn ich hinkomme, dann heißt gleich, ja, guten Tag, und sagt man jetzt auf Wiedersehen, dann darf ich auch Tschüss sagen oder Ade sagen. Lauter solche Fragen kommen auch von den Asylbewerbern und das ist also wirklich eine gute Sache.
Was sind denn so überhaupt für Schritte, wie die Asylbewerber in den Alltag hineingeführt werden, wo vor allen Dingen Sie vom Helfer- und Freundeskreis aktiv mithelfen? Sie haben schon gesagt, eines ist, dass es so Kennenlernabende erstmal gibt, dass Sie sich, haben Sie eben schon gesagt, jeden Abend treffen Sie sich eine Zeit lang.
Am Anfang, ja, Anfang war uns das wichtig. Also man hat einen großen Willkommenscafé gemacht, wo alle Nachbarn, der Freundeskreis und alle Asylbewerber zusammengekommen sind, dass man einfach sich mal kennenlernt, dass man da mal die ersten Ängste abbaut. Dann haben die Asylbewerber sprechen können. Man hat es noch mit Dolmetscher gemacht natürlich, weil da ja auch dann einige dabei waren, die nicht Englisch konnten. Also das war ein ganz guter Einstieg. Da waren über 100 Menschen da, die sich dafür interessiert haben. Und einfach diese Ängste am Anfang mal abzubauen. Und dann am Anfang eben hat man Gruppen gemacht, die gehen mit ihnen zum Einkaufen, den Ort kennenlernen, damit sie wissen, wo kann man hin. Also das haben wir praktisch mit diesen Asylbewerbern gemacht, haben wir kleine Gruppen gemacht. Dann natürlich der Deutschunterricht im Ort. Das haben wir jetzt, da sind wir 12 Personen, keine auch Lehrer, aber nicht nur. Jeder, der gesagt hat, ich möchte da gerne mithelfen, denn da geht es auch sehr viel um Sprechen, 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 dass sie das Deutsch auch sprechen, dass man Übungen macht in kleineren Gruppen. Das findet 3-mal pro Woche statt, dass wir da Deutschunterricht anbieten. Und was auch ganz wichtig jetzt für uns und für die Asylbewerber war, dass so bürokratische Dinge mit den Asylbewerbern zusammen gemacht werden, wo sie einfach überfordert sind. Mhm. Also Medizin, wir haben einen medizinischen Arbeitskreis. Wenn man Termine ausmachen muss, wenn man jetzt auch mit der Apotheke und solche Sachen, wo bekomme ich die Arznei, das haben wir einen Arbeitskreis gemacht, den über Recht, also gerade wenn es um Asylbewerbung geht und solche Sachen, auch wieder Termin mit dem Rechtsanwalt machen, ausgehen zum Rechtsanwalt. Da begleiten wir die Asylbewerber und die sind uns sehr dankbar dafür. Denn das wäre wirklich am Anfang sowieso, aber auch heute noch eine große Hürde.
Aber das hört sich nach hohem Zeitaufwand an. Kann ich auch als Helfer mitarbeiten, wenn ich sage, ich hätte aber in der Woche 3 bis 4 Stunden Zeit, mehr leider nicht? Bin ich dann auch
natürlich
willkommen?
Oh. Klar, also das ist gar kein Problem. Manchmal gibt es mehr, manchmal gibt es weniger. Es gibt Menschen, die sagen, okay, das interessiert mich, da mache ich mit. Und die anderen sind dabei, wenn sie einfach nur die Begegnung, und das ist ja auch wichtig, dass sie eine Heimat bieten können, dass man als Ansprechpartner die Nachbarn hat. Die wollen, das hat der Herr Goller-Martin vorher ja auch schon gesagt, nicht nur über ihre Flucht reden, sondern sie wollen hier wieder einen ganz normalen Alltag leben können. Mhm. Und da kommen auch sehr viele Jugendliche bei uns. Wir haben nur Männer in Oberzell, junge Männer zwischen 18 und 30, 32 Jahren. Und da haben wir auch sehr viele Junge, die einfach mit ihnen Sport machen, zum Fußball gehen. Familien kommen mit ihren Kindern und spielen Fußball. Also solche Sachen. Das muss nicht jedes Mal sein, aber ich bin da und dann kann ich versuchen, hier Kontakt zu knüpfen.
Jetzt möchte ich einen Kontakt knüpfen, nämlich zu unserer ersten Hörerin, die angerufen hat, aus Karlsruhe. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass in einem ganz bestimmten Heim hier in der Nähe von der Kirche sich einiges tut, was mir nicht gefällt, sowohl als auch von diesen Heiminsassen her, als auch von den Mitchristen, die sich nur um sich selber kümmern. Mhm. Und ich habe letzten Mittwoch etwas erlebt, da war eine junge Frau und ich bin ein bisschen weiter weg. Ich bin nicht direkt in Karlsruhe. Und dann habe ich zur Straßenbahn gewollt, weil mich eine andere noch drängte. Und ich habe mir dann Vorwürfe gemacht, dass ich mich auf das Drängen auch eingelassen habe, weil ich glaubte, dass diese beiden Frauen, der ich gesagt habe, die sollen die junge Frau, die Angst hatte oder so getan hat, bedrängt zu werden. Ich hatte den Eindruck, dass die Christin ist und dann waren zwei junge Männer, und die haben der Angst gemacht. Und dann sind sie vor mir hergelaufen und dann habe ich im Englischen gehört, wie die was von Killen sprachen oder so. Aber da die so schnell laufen und ich kann sie ja dann nicht ansprechen, dann bringe ich mich ja selber in Gefahr.
Und jetzt ist Ihre Frage, wie geht man mit solch einer Situation um, wenn man so etwas beobachtet?
Ja, und ich habe jetzt gesagt, die sollen sie, das war ja kurz vor diesem Schwesternhaus, wo Abend Eucharistie und Anbetung vorher war. Und diese beiden Frauen haben das aber nicht gemacht, weil die sind auch nah auf dem anderen Haus drauf und haben gesagt, ich habe dann zurückgerufen, habe gefragt, was habt ihr denn gemacht? Und da hieß es dann, wir haben die Schwestern nicht belästigen wollen, die brauchen auch ihre Ruhe. Und wenn man so damit umgeht, also das war für mich entsetzlich. Und dann habe ich mir überlegt, ob man nicht von den Sozialarbeitern aus und dann halt weitergibt, erstmal abfragt, wer Christ ist und wer nicht. Denn im Fernsehen hat man ja auch gehört, dass die schon im Boot welche rausgeschmissen haben, weil sie Christen waren, und dass die Aggressiven dann hier auch mit ankommen. Und ich habe mit einem Sozialarbeiter...
Aber vielleicht lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich glaube, wir haben erfasst, dass es um einen der Konflikte geht, der auftreten kann, wenn Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen zusammenkommen, vielleicht sogar auch verschiedenste religiöse Hintergründe haben. Ja. Und wir wissen ja auch, dass Menschen, die schwerst traumatisiert sind, dass diese Menschen auch zu Handlungen neigen, die für uns schwer nachvollziehbar sind, die wir sogar sagen, das ist nicht richtig, wo man die Menschen führen und leiten muss. Vielleicht erstmal zunächst die Frage an Herrn Goller-Martin. Wie gehen Sie als Sozialamtsleiter, als der ja auch dafür verantwortlich ist, dass es mit Recht zugeht in seiner Region, in seiner Gemeinde. Wie gehen Sie mit solchen Konflikten und Beobachtungen rum, und was hätten Sie sich zum Beispiel auch von, was wünschen Sie sich da von Bürgern?
Also ich glaube, es sind zwei Aspekte angesprochen worden, ja, die wir auch in unserer Arbeit mit aufnehmen. Denn das eine ist, wie erkläre ich jemand, der in unserer Region, in unserer Kultur in Ravensburg belästigt wird, wie wir da damit umgehen, wo kann ich Schutz finden, wie verhalte ich mich im konkreten Belästigungsfall, wo kann ich davon ausgehen, dass das auch in unserer Gesellschaft nicht toleriert wird, weil die Rolle der Frau doch auch oft eine andere ist in Deutschland wie im Herkunftsland, wo auch dieses Gleich der Geschlechter akzeptiert ist und dieses Aushalten müssen von Druck von außen etwas anderes ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo in der Vorarbeit Ehrenamtliche Flüchtlingen sehr gut erklären können, wie man hier mit Gewalt, mit Belästigung, mit Anmache oder anderen Auseinandersetzungsformen umgeht. Mhm. Also die gute Vorbereitung auf solche Situationen, weil man denen im Alltag immer wieder begegnen kann, wie es auch die Anfragerin vorher nachgefragt hat. Und ich glaube, das Zweite, was nochmal wichtig ist in der konkreten Situation, ist das Beobachten, das Hinschauen, damit die potenziellen Täter sich nicht unbeobachtet fühlen. Denn ich glaube, das Aufmerksamsein auf Belästigung sorgt schon dafür, dass nichts passiert. Und dann in dem Zeitalter des Handys, Sie haben dann einen Passant, der zuschaut, der in der Lage ist, mit dem Handy Hilfe zu rufen. Sei es, wenn Sie es wissen, Sozialarbeiter oder gegebenenfalls die Polizei, wenn es Übergriffe sind.
Haben Sie denn bemerkt, dass zum Beispiel jetzt bei Ihnen in Ihrer Stadt es zunehmend zu kriminellen Handlungen gekommen ist?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keine Veränderung in der Kriminalstatistik, was Übergriffe betrifft auf Flüchtlinge oder von Flüchtlingen auf ansässige Menschen. Wo es durchaus zu Spannungen kommt, sind natürlich, ich sag mal, Konflikte unter Flüchtlingen in sehr beengtem Wohnraum. Frau Eger hat es vorher angesprochen, junge Männer zwischen 18 und 30 sind 80% der Flüchtlinge. Wenn sie dort auf unter 5 Quadratmeter individueller Wohnfläche über Wochen und Monate zusammenleben, das ist eine Situation, wie wenn Sie als Großfamilie mit einem Wohnmobil 4 Wochen in Urlaub fahren. Und ich bin überzeugt, Sie werden die 4 Wochen Urlaub nicht ohne Konflikte überstehen, wenn Sie Regenwetter haben. Mhm. Und ähnlich geht es dort. Und nachdem leider in den Herkunftsländern oft Gewalt auch eine Konfliktlösungsstrategie ist, kommt es zu Handgreiflichkeiten. Wir müssen deutlich machen, dass das in unserer Gesellschaft nicht toleriert wird, sondern dass wir dort dann auch darauf reagieren und gegebenenfalls auch sanktionieren müssen.
Also wenn uns so etwas auffällt, ruhig Mut haben, dann tatsächlich die Polizei anzurufen, dass sie sich darum kümmert und man entsprechend dann auch Sozialarbeiter oder auch die psychologischen Begleiter, wenn es Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge sind, die noch in einem engmaschigen Netz sind, damit man da entsprechend entgegenwirken kann.
Ja, im ersten Schritt einfach auch beobachten, bis die gefährdete Person vielleicht Schutz gefunden hat, bis sie in den Bus eingestiegen ist, sie nicht allein stehen lassen an der Bushaltestelle, sondern einfach sich dazustellen, zu als Passant zu warten, um so ein Gefühl der Sicherheit auszustrahlen. Denn das schreckt oft die Täter schon ab.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Hörerin für ihren Anruf. Jetzt Frau Scharr aus Augsburg, grüße Sie.
Ja, guten Tag. Ich möchte mich da auch noch mal melden zu dieser Sendung. Ich kenne also Asyllager und die Situation. Und es wäre bei aller Willkommenskultur, bei allem Sicherheit und Schutz, den wir diesen Flüchtlingen geben wollen, dass auch von denen aber her eine Bereitschaft sein muss, dass sie eben bei uns in eine Demokratie kommen, dass wir Meinungs- und Religionsfreiheit haben. Und das, was die eine Dame vorhin angedeutet hat, wo die dann hinter den Frauen hergegangen sind, und es geht hier nicht um die Rolle der Frauen in diesen Heimen, sondern überhaupt, dass die Flüchtlinge etwas zum Beispiel unterschreiben, und sowas existiert, das wird nur nicht leider umgesetzt in den einzelnen Bundesländern, dass sie, wenn sie gegen diese Grundrechte bei uns verstoßen, verbal oder auch anderweitig, dass dann eben auch für sie entsprechende Maßnahmen gelten und sie mit den Dingen dann konfrontiert werden bzw. Mit Strafe rechnen müssen. Es kann nicht sein, dass einer sich auszieht, ein Neuankömmling aus Syrien, ich spreche aus Erfahrung, sieht, dass der ein Kreuz trägt und der andere den nächsten Stuhl nimmt und den zusammenschlägt. Ich kann Ihnen in Bayern dieses Asylheim nennen. Es kann nicht sein, dass Leute, die aus diesen Ländern kommen und Christen sind oder Christen werden wollen, dass die angemacht und so unter Druck gesetzt werden, wenn sie in der Ramadanzeit einen Schluck Wasser am Tag trinken und eben nicht in die Moschee gehen. Und sie können auch keine Bibel lesen, wenn der andere ihnen über die Schulter schaut, dann haben sie nicht mehr das Überleben. Ich spreche aus eigener Erfahrung, und das möchte ich doch auch einbringen, dass diese Leute auch eine Verpflichtung haben und das aber offenbar gar nicht wahrnehmen, wie sie sich hier verhalten und meinen, sie wären noch weiter in der Heimat.
Frau Scharr, vielleicht hören wir mal dazu, was die Frau Eger bisher für Erfahrungen gemacht hat. Und danke schön, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und das, dem möchten wir auch Raum geben, den Konflikten, die auftreten können mit Menschen, die neu in unsere Heimat kommen und die eine ganz klare Führung und Struktur brauchen. Frau Scharr, danke schön.
Bitte.
Frau Eger, auch darüber haben wir uns im Vorfeld dieser Sendung schon unterhalten, was Ihre Erfahrungen auch sind, gerade was Konfliktthemen anbetrifft, nämlich der Ramadan steht an, Menschen essen den ganzen Tag nichts, sind dann aufgekratzt, haben vielleicht eine gewisse Aggressivität, wie man damit umgeht, oder auch der Umgang mit Frauen. Was sind da Ihre Erfahrungen aus der Flüchtlingsarbeit?
Ja, also ich kann das natürlich bestätigen, wenn diese Asylbewerber kommen, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Frauen, die sie aus ihrem Heimatland gewöhnt sind, als das jetzt bei uns ist. Und wir haben dann im Helfer, im Freundeskreis Themenabende gemacht. Wenn wir merken, ein Problem, dann rufen wir alle zusammen und besprechen mit diesen dieses Thema. Also Frauen war bei uns auch ein ganz wichtiges Thema. Wie geht man in Deutschland auf Frauen zu? Welche Ängste entstehen? Und das haben dann unsere Männer gemacht. Das war uns auch wichtig, dass die Männer ihnen sagen, wie man bei uns mit Frauen umgeht, dass es einfach von den Männern auch ganz anders angenommen wird. Und das wurde dann auch tatsächlich von diesen jungen Männern sehr gut umgesetzt. Also wir haben dann kein Problem mehr gehabt. Dann kam das nächste, bekam ich einen Anruf, die sind mit durch den Wald mit dem Fahrrad gefahren. Es war noch im Winter, war dunkel, und es sind auch Mädchen unterwegs gewesen, die Angst gehabt haben. Haben wir wieder gesagt, ihr dürft nicht im Wald solche Frauen ansprechen, die bekommen Angst, ihr seid schwarz, man sieht euch nicht. Und nur über diese Möglichkeit haben wir bei uns natürlich bis jetzt keinerlei Probleme bekommen. Das sind alles Muslim, die bei uns sind, aber alles natürlich die gleiche Religion, die gleiche ethnische Herkunft, alle aus Gambia. Das ist etwas, wo man wirklich auch im Vorfeld beachten muss. Ich denke, wenn verschiedene Religionen zusammenkommen in so einer Enge, dass das zu Problemen führt. Mhm. Und da haben auch wir im Vorfeld schon gesagt, es wäre wichtig, dass wir hier wirklich ähnliche Strukturen haben von den jungen Männern, die kommen. Also das ist etwas, was vom Amt her geleistet werden muss, dass man hier wirklich guckt, was passt zusammen.
Und man muss sicherlich auch unterscheiden, ob es eine Landeserstaufnahmeeinrichtung ist, wo Menschen wirklich eng zusammengepfercht leben. 6 bis 8 Wochen, haben Sie, Herr Goller-Martin, gesagt, sind diese Menschen, hocken sie erstmal engst aufeinander. Und uns geht es heute in der Sendung darum, wie gehen wir mit Menschen um, die in unsere Gemeinde kommen, in unser Pfarreigebiet, in unsere Nachbarschaft. Stimmt es, oder wie die Hörerin eben sagte, oder machen Sie das, dass Sie auch zu Anfang auch eine ganz offizielle rechtliche Unterweisung stattfindet?
Nein, die gibt es eben bisher in dieser Form nicht. Frau Schaar hat es sehr gut angesprochen mit den Grundrechten, die wir hier bei uns haben. Und wir glauben, es reicht nicht aus, dass der Flüchtling eine Erklärung unterschreibt. Er wird sie uns unterschreiben, aber er wird sie nicht verstehen. Und die Herausforderung an uns, und mit uns meine ich nicht nur die Verwaltung, sondern die ganze Bürgerschaft, wir müssen, wie es Frau Eger beschrieben hat, unsere Werte und Normen erklären. Und es sind die Grundrechte angesprochen worden. Dann müssen wir die Ehrenamtlichen in die Lage versetzen, die uns wichtigen Grundrechte zu benennen, zu erklären und eine Alltagsbezogenheit herzustellen. Diese abstrakte Vorstellungen sind den Flüchtlingen oft nicht bekannt. Ihnen würden im Heimatland ganz andere Bilder von Europa aufgezeigt, wie sie hier antreffen. Und diese Konfrontation, manchmal auch auf niedrigem Bildungsstand, darf dann nicht dazu führen, dass es zu permanenten Missverständnissen kommt, sondern wir müssen es erklären, so wie auch vorher angesprochen war, die Religionsfreiheit, die Religionstoleranz muss dann ein Thema sein, über das wir mit den Flüchtlingen sehr früh sprechen. Und das ist bei der Vielzahl der Informationen nicht durch die staatlichen Stelle alleine zu leisten, sondern das muss flankiert sein über Ehrenamtliche, denn nur das, was mehrfach angesprochen wird, wird auch tatsächlich dann sein, wird der Samen aufgehen und wird Früchte tragen können.
Frau Gülçin-Bayraktar, Sie möchte ich da auch noch einbinden als Muslimin. Ja. Sie gehören zum türkischen Akademikerverein in Ravensburg, haben Willkommensmaterial mit ausgearbeitet. Werden denn diese gerade schwierigen Themen, Sie sind deutschstämmig, Sie sind Deutsche, ja, werden denn diese doch auch gerade ethnischen Themen auch auf den Willkommenskärtchen angesprochen?
Also ich danke Ihnen, dass Sie die Frage stellen. Es ist wirklich so, dass auch die Religionsfreiheit, die Glaubensfreiheit, diese Grundrechte in diesen Willkommenskärtchen thematisiert werden. Und gerade wenn man solche Sachen hört, finde ich es, das darf man gar nicht mehr wegdenken. Diese Willkommenskärtchen sind die erste Grundlage, womit sich die Flüchtlinge beschäftigen sollten. Denn erst wenn sie den Alltag, den deutschen Alltag und auch die Grundrechte kennen, erst wenn sie sich damit beschäftigen, dann können sie sich erst anpassen. Dann können sie das auch anwenden. Und das war uns auch ganz wichtig, auch die Rolle der Frau, dass die Frau gleichberechtigt ist und auch die gleichen Rechte hat hier in Deutschland. Und ich denke, wenn die Flüchtlinge diesen Alltag kennen und diese Rechte kennen, können sie sich auch, ich sag mal, anpassen. Ja.
Jetzt müssen wir es hier stehen lassen. Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es ging uns um eine Willkommenskultur, Flüchtlinge begrüßen, Ängste abbauen, neue Nachbarn willkommen heißen, nämlich Menschen, die Schlimmstes hinter sich haben, Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, Flüchtlinge, Migranten. Darüber habe ich gesprochen und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen dreien. Ich habe gesprochen mit Stefan Goller-Martin, Sozialamtsleiter der Stadt Regensburg. Ich habe gesprochen mit Frau Gülçin-Bayraktar vom Verein Tavia und ich habe gesprochen mit Margarete Eger, sie ist vom Helfer- und Freundeskreis im Raum Ravensburg. Ihnen alles Gute weiterhin bei Ihrer Arbeit. Ich möchte mich aber auch bedanken bei Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und auch bei den beiden Anruferinnen. Es waren noch weitere Anrufer in der Leitung. Die Sendezeit ist schnell vorangeschritten. Ein Thema, was bewegt. Halten wir unsere Herzen, unsere Augen auf. Was hat Jesus gesagt? Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr auch mir getan. Menschen sind wertvoll, auch in den Augen Gottes, so auch unsere neuen Mitmenschen. Entwickeln wir Zivilcourage, aber auch eine Bereitschaft zum Hinschauen, zum Helfen mit offenem Herzen, mit offenen Augen. Das Informationsmaterial, von dem wir gesprochen haben, bekommen Sie direkt beim Türkischen Akademikerverein in Ravensburg. Die Informationsdaten gibt Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice. Ich sage Ihnen dazu die Telefonnummer, das ist die 08328. 921110. Wir haben auch die Anschrift vom Amt für Soziales und Familie der Stadt Regensburg ins Netz gestellt und auch den Internetlink mit Informationsmaterialien, die man sich anschauen kann, aber auch die dazu anreizen sollen, doch auch auf der Seite der eigenen Stadt zu schauen, was gibt's an Infoabenden, an Infomaterialien, was wird getan. Wie finde ich auch vielleicht Adressen und Telefonnummern von Verantwortlichen heraus, wenn mir etwas auffällt oder auch, dass Sie Mut bekommen, wenn Ihnen etwas auffällt, doch zur Polizei zu gehen und dass man ein Miteinander kreiert. Die Sendung kann natürlich auch heruntergeladen werden aus dem Internet www.horeb.org. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.